Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel Das Wunder der biblischen Prophetie vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet: Jesus Christus allein, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Dr. Arnold Fruchtenbaum den zweiten Teil seines Themas: Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Auswirkung des Bundes mit Abraham auf einzelne Nationen. 2. Mose 1, die Verse 8 bis 11. Im zweiten Buch Mose sehen wir, wie sich der Bundesschluss mit Abraham in der Geschichte verschiedener Nationen ausgewirkt hat. Beginnen wir mit 2. Mose 1, die Verse 8 bis 11. Wir lesen dort: Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef, und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Ägypten genießt den zweifelhaften Ruhm, die erste antisemitische Nation zu sein, und zwar auf die Art und Weise, wie wir diesen Begriff heute verwenden. In der ersten Phase des Kampfes gegen die Juden werden die Juden in den Zustand der Sklaverei versetzt. Nach einiger Zeit ist auch das nicht mehr genug. Mose 1, die Verse 14 bis 16 und Vers 22. In den Versen 15 bis 22 lesen wir von der zweiten Phase, nämlich einem Versuch, das jüdische Volk ein für allemal auszurotten. Am Anfang wurde den Hebammen befohlen, dass sie die jüdischen Jungen gleich nach der Geburt umbringen sollten. Aber das funktionierte nicht. Darum lesen wir in Vers 22: Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Ägypten ist demnach nicht nur die erste antisemitische Nation, sondern auch die erste Nation, die einen gezielten Völkermord beabsichtigte, indem sie versuchte, das gesamte jüdische Volk systematisch zu vernichten. Die Methode, die Ägypten anwandte, war die Tötung der Söhne durch Ertränken. Das ist der Fluch, den Ägypten gegen Israel gerichtet hat. Zweiten Mose 4, die Verse 22 bis 23. Diesmal wartete Gott mehrere Jahrhunderte, bevor er eingriff. Möglicherweise glaubten viele Juden nach dieser langen Zeit nicht mehr, dass Gott seinen Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat, noch einhalten würde. Hier aber finden wir ein zweites Prinzip der göttlichen Geschichtsphilosophie. Aus der menschlichen Perspektive scheint es oft so, als ob Gott lange Zeit wartet, bis er seine Verheißungen wahrmacht. Aber früher oder später erfüllen sie sich mit buchstäblicher Genauigkeit. Nach Jahrhunderten der Sklaverei beginnt Gott in Kapitel 4 mit seinem Rettungswerk. Und hier finden wir wieder das zweite untergeordnete Prinzip. Ein Fluch zieht einen anderen Fluch der gleichen Art nach sich. 2. Mose 4, die Verse 22 und 23 sagen uns: Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn, und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Der Fluch Ägyptens gegen die Juden war die Tötung der jüdischen Söhne. Nun schickte Gott den Ägyptern 10 Plagen. Die 10. Plage war der Tod jedes erstgeborenen Sohnes in jeder ägyptischen Familie. Das ist ein Fluch, der einen anderen Fluch gleicher Art nach sich zieht. Auch dieses Prinzip wirkt fort. Die Söhne des jüdischen Volkes wurden durch Ertränken umgebracht. Als die Juden Ägypten schließlich verlassen hatten, änderte der Pharao nach einiger Zeit seine Meinung und schickte ihnen seine Armee hinterher. Was tut Gott? Er zerstört die ägyptische Armee durch Ertränken. Damit ist ein weiterer Versuch, die Juden zu vernichten, misslungen. Zweiten Mose 17, Vers 8 und die Verse 14 bis 16. Kurz nach dem Exodus steht das Volk Israel einer weiteren Nation gegenüber, die mit ihrer eigenen Methode versucht, die Juden zu zerstören. Wir lesen in 2. Mose 17, Vers 8: Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Amalek erklärte Israel den Krieg. Aber auch hier handelte Gott. Wir lesen in den Versen 14 bis 16: Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. In Vers 8 erklärt Amalek den Juden den Krieg. Und in Vers 16 erklärt Gott Amalek den Krieg. Wieder ist das ein Fluch der gleichen Art. Und wieder wartet Gott etwa 4 Jahrhunderte, bis er diesen Krieg zum Abschluss bringt. Der Krieg mit Amalek beginnt hier und zieht sich hin bis 1. Samuel Kapitel 15. Wir lesen dort in den Versen 1 bis 3: Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Obwohl der Krieg 4 Jahrhunderte vorher erklärt worden war, sagte Gott, er habe das niederschreiben lassen, damit man es nicht vergesse. Saul war der erste König Israels und er beendete diesen Krieg. Dabei hatte er jedoch ein kleines Problem. Vor 4 Jahrhunderten hatten die Amalekiter die Juden verflucht. Aber damals gab es ein Volk, das die Juden gesegnet hatte, die Keniter. Wir haben hier zwei verschiedene Völker. Eines steht unter dem Segen, das andere unter dem Fluch. Bis zur Zeit Sauls hatte sich die Lage dahingehend verändert, dass die Keniter unter den Amalekitern lebten. In jenen Tagen war im Krieg der Nahkampf üblich. In solchen Situationen konnte man nicht erst nach dem Pass oder der Identität des Gegners fragen. Saul wollte die Keniter schonen, und er löste dieses Problem wie folgt. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht, weicht und zieht weg von den Amalekitern, dass ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr tatet Barmherzigkeit an allen Israeliten, als sie aus Ägypten zogen. Da zogen die Keniter fort von den Amalekitern. 1. Samuel 15, die Verse 5 und 6. In 1. Samuel 15 sehen wir beide Facetten des abrahamitischen Bundes. Segen und Fluch bestimmen das Schicksal zweier Nationen wegen der Taten, die diese 400 Jahre zuvor begangen hatten. Wir erkennen aber auch, dass eine weitere Methode, die Juden zu vernichten, gescheitert ist. Das Buch Esther. Im Buch Esther werden uns die Auswirkungen des Bundes mit Abraham auf eine eindrucksvolle Weise aufgezeigt. Wir beginnen mit Kapitel 3. Das Buch Esther hat eine Besonderheit. Nirgends wird Gott direkt erwähnt. Weder sein Name noch ein Gebet zu ihm. Je mehr ich dieses Buch studiere, desto mehr komme ich zu der Ansicht, dass der Verfasser dieses Buches sich geradezu darum bemüht, eine Erwähnung Gottes zu vermeiden. Ein Beispiel sind die Worte Mordechais an Esther, als er sie ermutigte, den Juden aus ihrer gefährlichen Lage zu helfen. In diesem Zusammenhang sagte er in Esther 4, Vers 14, »Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen.« Der Ausdruck »ein anderer Ort« kommt einer direkten Erwähnung Gottes am nächsten. Offenbar macht sich der Autor mit Absicht die Mühe, Gott nicht zu erwähnen. Wenn das zutrifft, warum ist dann dieses Buch überhaupt in der Bibel? Obwohl Gott nicht direkt genannt wird, sehen wir ihn doch an der Arbeit und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Gott wirkt nämlich auf der Grundlage des abrahamitischen Bundes. Es folgen weitere Beispiele aus dem Buch Esther. Zunächst wollen wir uns in Kapitel 3 die Verse 1 und 2 sowie die Verse 5 und 6 ansehen. Wir lesen dort, »Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen König des Ahasveros waren, zu vertilgen. Weil ein einziger Jude sich weigerte, vor ihm die Knie zu beugen, wurde Haman so wütend, dass es ihm nicht genügte, sich dafür nur bei Mordechai zu rächen, sondern er wollte gleich alle Juden, die im Persischen Reich wohnten, vernichten. Zu jenem Zeitpunkt war das gleichbedeutend mit »alle Juden auf der ganzen Welt«, weil damals die gesamte jüdische Bevölkerung auf dem Gebiet des Persischen Reichs lebte. Hamans Methode wird in den Versen 12 und 13 erwähnt. Er schrieb eine Verlautbarung und stempelte sie mit dem Siegelring des Königs ab. Dieses Dekret durchlief die gesamte Bürokratie des Persischen Reiches, und so würde es an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat legal sein, die Juden umzubringen. Um die Menschen zu motivieren, die Juden auch wirklich zu vernichten, erließ Haman eine weitere Bestimmung. Die Mörder der Juden konnten deren materielle Güter an sich nehmen. Auch dieses Dekret trug das Siegel des Königs. Jeder Beschluss, der mit dem Ring des Königs versiegelt worden war, konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nicht einmal der König selbst besaß die Autorität, einen Befehl zurückzunehmen, der sein eigenes Siegel trug. Auch dann nicht, wenn ein anderer seinen Ring benutzt hatte. Haman war zwar nicht der König, aber er hatte die Erlaubnis, dessen Ring zu verwenden. So lag ein Todesurteil auf allen Juden des Persischen Reiches. Jetzt könnte man meinen, dass das einem Antisemiten genügen sollte. Haman war jedoch immer noch nicht zufrieden, sondern er wollte aus dem Tod Mordechais ein öffentliches Schauspiel machen. Er wusste nur noch nicht so recht, wie er das anstellen sollte. Im ganzen Kapitel 4 dachte er darüber nach, und in Kapitel 5 wandte er sich dann an die einzige Person, von der er meinte, dass sie ihm einen guten Rat geben könnte, an seine Frau. Wir wollen uns einmal ansehen, was diese Dame ihm zu sagen hatte. In Esther 5, die Verse 13 und 14 lesen wir: Aber das alles ist mir nicht genug, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Da sprachen zu ihm seine Frau Seresch und alle seine Freunde: Man mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Das muss wirklich eine in Anführungsstrichen reizende Dame gewesen sein. Dieser Galgen wurde zum höchsten Bauwerk der Hauptstadt Susa. Von jedem Punkt in der Stadt aus würde man sehen können, wer daran hing. Auf diese Art war gewährleistet, dass der Tod des Gehängten zu einem öffentlichen Spektakel werden würde. Haman ließ diesen Galgen bauen. Am nächsten Morgen ging er zum Königspalast und bat um die Erlaubnis, Mordechai hängen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war Haman der zweite Mann in der persischen Regierung. Deshalb war zu erwarten, dass seine Bitte auch entsprochen würde. Das Kapitel endet damit, dass Haman tatsächlich die Genehmigung erhielt, den Galgen baute und sich zum Schlaf niederlegte. 5 Kapitel lang verschlimmerte sich nach und nach die Lage der Juden. In Kapitel 6, Vers 1 aber beginnt der Text mit »In jener Nacht«. In jener Nacht, als auf der gesamten jüdischen Weltbevölkerung das Todesurteil lag, in jener Nacht, als Haman schlief, konnte der König nicht einschlafen. Mit diesem einfachen Satz beginnt das Eingreifen Gottes, denn er hatte dem König diese Schlaflosigkeit gebracht. Einige Zeit vor diesen Geschehnissen hatte Mordechai dem König das Leben gerettet. Aber das wussten zu diesem Zeitpunkt weder der König noch Haman. Der Schreiber, der die offizielle Chronik des Persischen Reiches führte, hatte jedoch diese Fakten dort eingetragen. Als in dieser Nacht der König nicht schlafen konnte, wollte er sich die Zeit mit einer guten Nachtlektüre vertreiben. Am liebsten hörte er natürlich die Berichte über die Geschehnisse im Persischen Reich, seitdem er der König wurde. Also rief er seine Diener herein. Sie lasen ihm aus der Chronik vor und kamen zu dem Absatz, in dem aufgezeichnet war, dass Mordechai ihm das Leben gerettet hatte. Der König wollte wissen, ob Mordechai für diese gute Tat belohnt wurde. »Nein«, antworteten seine Diener. Daraufhin sagte der König, er wolle sich für Mordechai eine schöne Belohnung überlegen. Mit diesem Gedanken könne er einschlafen. Lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn Sie nicht glauben, dass Gott einen Sinn für Humor hat, dann haben Sie das Buch Esther noch nicht genau gelesen. In Wirklichkeit brauchen sie natürlich einen jüdischen Sinn für Humor, aber mit einem heidnischen könnte es auch klappen. Stellen Sie sich vor, Haman schläft hier, der König schläft dort, und sie träumen beide von demselben Juden. Der eine will ihn aufhängen, der andere will ihn belohnen. Der Morgen kommt, Haman steht auf und läuft zum Königspalast. Der König fragt sich immer noch, wie er Mordechai belohnen kann. Darüber denkt er gerade nach, als er sieht, wie Haman zum Haupteingang hereinkommt. Bevor Haman nur ein Wort sagen kann, denkt sich der König, Da ist ein schlauer Mann, den werde ich fragen, was ich tun soll. Das ist die Situation in Kapitel 6. Wir lesen dort in Vers 6, Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, Was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen, Wen anders sollte der König gern ehren wollen als mich? Darum denkt sich Haman, Ich werde um etwas Besonderes bitten, denn der König meint bestimmt mich. Dann werde ich so tun, als ob ich überrascht wäre, dass der König mich meint. In den Versen 7 bis 9 bittet Haman um drei Dinge: des Königs Pferd, des Königs Kleider und des Königs Krone. Einer der höchsten Prinzen des Königs sollte diesen Mann dann mit den Kleidern und der Krone bekleiden, auf das Pferd setzen, ihn durch die Hauptstadt führen und vor ihm her ausrufen, Dies ist der Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat. Und jetzt, nachdem der König das gesagt hatte, bereitet sich Haman darauf vor, den Überraschten zu spielen. In Vers 10 sagt der König jedoch zu Haman, Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Gott begann mit der Demütigung Hamans, und sein überraschter Gesichtsausdruck war nicht gespielt. Aber am Ende muss der Fluch in seiner Art genau dem ersten Fluch entsprechen. Darum lesen wir in Esther 7, Vers 10, So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Haman hat hier einen Fluch empfangen, der genau demjenigen entsprach, den er selbst gegen Mordechai gerichtet hatte. Damit ist aber noch nicht das Problem im Buch Esther gelöst, denn es wurde ein unwiderrufliches Dekret ausgeschickt. Wenn der darin bestimmte Tag kommen würde, wäre es noch immer egal, die Juden umzubringen und ihren Besitz an sich zu reißen. Darum wird in Kapitel 8 ein zweites, mit dem Ring des Königs versiegeltes Dekret erlassen, und zwar durften sich an diesem bestimmten Tag die Juden mit Waffengewalt verteidigen. Das Ergebnis steht in Esther 9, Vers 5. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert und töteten und brachten um und taten nach ihrem Gefallen an denen, die ihnen Feind waren. Diejenigen, welche die Juden durchs Schwert umbringen wollten, werden durchs Schwert getötet. Auch hier zieht ein Fluch genau den gleichen nach sich. In Vers 26 wird schließlich ein neuer jüdischer Feiertag eingesetzt, der bis heute eingehalten wird. Daher nannten sie diese Tage Purim, nach dem Worte Pur. Und nach allen Worten dieses Schreibens und nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen hatte. Mit dem Buch Esther kommen wir an das Ende der alttestamentlichen Geschichte. Wir haben aber immer noch nicht die Frage beantwortet, wie man die Juden vernichtet. In unserem Beitrag haben wir bereits vier nicht funktionierende Methoden kennengelernt. Man kann die Juden nicht vernichten, indem man ihnen die Frauen wegnimmt, ihre Söhne umbringt, ihnen den Krieg erklärt oder den Antisemitismus zur offiziellen Regierungspolitik einer Nation macht. Es gibt aber eine Methode, die, wenn sie jemals angewendet würde, erfolgreich sein könnte. Durch die ganze Geschichte hindurch, von den biblischen Zeiten bis in die Gegenwart, sind immer wieder die bereits erwähnten vier Methoden angewendet worden. Im nächsten Teil meines Beitrags werde ich jene Methode enthüllen, die tatsächlich funktionieren könnte. Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben den zweiten Teil des Themas Die Auswirkungen des Bundes mit Abraham von Dr. Arnold Fruchtenbaum. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.